Ich lese uns den Predigttext aus Lukas Kapitel 19, die ersten 10 Verse. Und Jesus kam nach Jericho und wollte durch die Stadt hindurchziehen. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war Oberzöllner und er war reich. Der wollte gern sehen, wer Jesus wäre. Konnte es aber nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg schnell herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn hin und sagte, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand um etwas betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sagte zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Meine Lieben, seit Lukas vor circa 2000 Jahren diese Geschichte von der Begegnung Jesu mit Zachäus aufgeschrieben hat, erzählt man sich in der christlichen Gemeinde, wie dieser Oberzöllner mit Jesus in Verbindung gekommen ist und wie er darüber ein völlig neuer Mensch wurde. In der Tat, diese Geschichte reizt ja geradezu zum Nacherzählen. Und es werden auch einige Besonderheiten erwähnt, die uns so schmunzeln lassen. Man sieht förmlich den klein gewachsenen Mann, wie er läuft und läuft und dann auf einen Maulbeerbaum klettert, um Jesus zu sehen, der vor einer großen Menschenmenge begleitet ist. Und oben im Baum, da hat er wenigstens eine Chance, ihn zu sehen. Aber in der Mitte dieses Textes steht nicht Zachäus, sondern Jesus. Aber an Zachäus erkennen wir, wie Jesus mit uns umgeht und was an uns geschieht, beziehungsweise geschehen könnte, wenn wir es mit Jesus zu tun bekommen und uns auf ihn einlassen. Denn der Jesus, der Zachäus angesprochen hat und vom Baum heruntergeholt, der ist ja mit dem Jesus Christus identisch, der uns als der erhöhte Herr heute in seinem Wort auch ansprechen will. Und er möchte immer noch, auch heute bei uns, einkehren, damit wir sein ganzes Heil erfahren. Nun habe ich es ja nicht in der Hand, auf wen unter uns es der Herr Jesus heute Morgen abgesehen hat. Aber vielleicht sind ja einige da, die schon lange wissen, dass sie die Sache mit Jesus eigentlich schon längst hätten festmachen müssen, in Bekehrung, in Taufe. Also abgesehen hat es der Herr Jesus auf den oder die unter uns, die er verloren nennt. Und er ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und ja, man verliert ja mancherlei. Nicht nur die Geldbörse oder andere Schlüsselgegenstände, was immer, man verliert so manches. Aber verloren ist etwa auch eine Bergsteigergruppe, die hoch in den Bergen an steiler Wand plötzlich von einem Schneesturm überrascht wird und auch von der einbrechenden Dunkelheit und der Kälte und so dem Verderben ausgeliefert ist. Und genau das meint eigentlich das griechische Wort verloren. Wer verloren ist, der braucht Rettung. Und wer das unter uns ist, das weiß Jesus genau. Ob Zachäus sich für einen Verlorenen gehalten hat? Schwer zu sagen. Nun, ich glaube, wie es in Wahrheit um uns steht, das merken wir meist immer erst, wenn überhaupt, hinterher, wenn wir aus der Situation des Verlorenseins bereits gerettet worden sind. Erst nach der Rettung erkennen wir, wie nötig wir die Rettung hatten und was es die Retter gekostet hat, uns zu retten. Schauen wir uns diese Geschichte im Einzelnen an. Da heißt es von Zachäus zunächst, er begehrte Jesus zu sehen. Ja, was für ein Interesse kann denn eigentlich ein reicher Mann, ein Mann von Welt, würden wir heute so sagen, an Jesus haben? War er fromm? War er religiös? Wird nicht gesagt. Es wird gesagt, er war vom Beruf Zöllner und auf der Karriereleiter hatte er es zu etwas gebracht, nämlich zu einem Obersten unter allen Zöllnern. Also so ein Beamter im gehobenen Dienst, würden wir heute sagen. Und Jericho, an der Landesgrenze gelegen, das war ja eine gute Einnahmequelle. An dieser Zollstelle mussten alle vorbei, die da einreisen wollten. Und weil die Zöllner ja mit den Römern der Besatzungsmacht zusammenarbeiteten, waren sie im Volk verhasst. Und nicht nur deswegen. Schon Johannes der Täufer hat ja den Zöllnern, die sich bei ihm taufen lassen wollten, ins Gewissen geredet, fordert nicht mehr, als das Gesetz erlaubt. Zachäus, nein, der ist nicht zu Johannes dem Täufer an den Jordan gegangen. Das hatte er ja gar nicht nötig, wie er meinte. Lukas sagt, er war reich. Nun, vielleicht müssen wir es besser wiedergeben, er hatte sich kräftig bereichert. Er hat nämlich seine Stellung bedenkenlos ausgenutzt, die Leute zu schröpfen und sich durch frisierte Abrechnungen mit den Römern gegenüber kräftig zu bereichern. Und die ihm untergebenen Zöllner, die ja genauso korrupt handelten, die mussten wahrscheinlich Schweigegelder zahlen, das heißt ihm prozentuale Anteile abgeben. Und da gab es für ihn kein Pardon. Und es war sicherlich auch nicht opportun, sich mit ihm es anzulegen. Darum, so gern gesehen war eigentlich dieser Zachäus weder beim Volk noch bei seinen Kollegen. Zöllner und Sünder, das war ja eine gängige Redensart in Israel. Wer wollte es schon mit solchen Leuten zu tun haben? Also, trotz seines Reichtums, trotz seiner gehobenen Stellung, ein isolierter, einsamer Mensch. Beruflich, wie kulturell, wie religiös. Und es bleibt uns ein Geheimnis, warum er nun Jesus gerne sehen will. War das nur Neugierde? Im Kapitel vorher wird von der Heilung eines Blinden in Jericho berichtet. Der hatte ja laut geschrien, du Sohn Davids, erbarme dich mein. War das dem Zachäus zu Ohren gekommen? Hatte das vielleicht die Neugier geweckt, den Rabbi zu sehen, der solche Wunder tun kann? Auf jeden Fall, Er setzt alles auf eine Karte. Er achtet nicht auf seine amtliche Würde, auf seine Stellung und die befremdenden Blicke der Leute, als er sich da durch die Menge hindurchzwängt, die übersieht er, und die stichelnden Bemerkungen, die überhört er, und er weiß sich zu helfen. Er läuft und läuft schnell voraus und steigt auf einen Maulbeerbaum. Das sind Bäume mit schon nahe am Boden ansetzenden, weit auslagernden, ladenden Ästen und daher ganz leicht zu erklettern und mit dichtem Laub. Und hier oben, da möchte er ein stiller Beobachter sein. Ich denke, aus dem schon Gehörten wird auch Wesentliches für uns deutlich. Wer zu Jesus kommen will, der muss auch heute oftmals durch eine Sperrmauer des Spottes und des Gelächters der anderen hindurch, vielleicht der Kollegen, der Mitschüler, der Freunde oder gar der Verwandten, all der vielen, die es ja immer besser wissen. Und zum anderen, Zachäus geht dorthin, wo Jesus durchkommt, und das heißt ja für uns, geht dorthin, wo von Jesus gesprochen wird, zum Gottesdienst. Denn der Glaube kommt ja aus der Predigt und das Predigen aus dem Worte Gottes. Und das Wort Gottes kann und es will der Same sein, damit auch in unserem Herzen eine Frucht wächst zu Gottes Ehre. Darum ist es also gut, dass du heute hier bist. Und schade für alle, die nicht gekommen sind. Denn man kann ja immer nur darum beten, und das tue ich auch, dass das wiederum passiert, wie es damals geschehen ist. Jesus hatte es gerade auf diesen einen, der verloren war, abgesehen. Und als Jesus an den Ort kam, sah er zu ihm auf, heißt es, und sprach: Zachäus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Jesus hat ihn also hinter dem dichten Laub entdeckt. Lukas spricht ja in diesem Zusammenhang dreimal vom Sehen. Aber wir erfahren überhaupt nicht, welchen Eindruck Zachäus hatte, als er nun Jesus sah, sondern es wird nur gesagt, dass Jesus ihn gesehen hat. Und das ist das entscheidende Sehen, wenn Jesus uns sieht. Und er sieht jeden, auch unter uns. Ich denke, hier haben wir wieder so ein herrliches Stück Evangelium. Jesus übersieht keinen, der nach ihm fragt. Zachäus begehrte, Jesus zu sehen, aus welchen Gründen auch immer. Und so geht immer wieder der Herr durch die Reihen all der vielen Gottesdienste, die heute gefeiert werden, um zu sehen, ob da welche sind, die ihn gerne sehen möchten. Ob da ein Verlangen ist, oder ob wir zweifeln, oder ob wir nach Gewissheit suchen. Er sieht uns, und er sieht auch die, die seinem Blick ausweichen, die lieber in der Unverbindlichkeit bleiben wollen. Jesus sieht uns, und er ruft Zachäus beim Namen. Und er ruft auch uns. Und wer uns beim Namen ruft, der will ja etwas von uns. Aber wenn die Eltern ihre Kinder rufen, dann erwarten sie Gehorsam. Und dass dann nicht so Ausflüchte gemacht werden, ich bin noch nicht fertig und wir sind noch mitten im Spielen oder was weiß ich immer. Nein, Jesus erwartet auch Gehorsam wie die Eltern. Und zwar aus Liebe zu ihm. Er zwingt ja keinen. Wir haben immer Jesus gegenüber die volle Freiheit der Entscheidung. Aber was wir verpassen, wenn wir nicht gehorsam sind, das wird an Zachäus deutlich, nämlich an dem, was er gewinnt, weil er dem Ruf Jesu folgt. Zachäus steigt eilend hernieder, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ein merkwürdiges Muss. Und Zachäus klettert herunter und empfängt Jesus mit Freuden. Auch hier kommt uns das Evangelium wieder so besonders schön entgegen. Die Verbindung zwischen Jesus und Zachäus geht eindeutig von Jesus aus. Und Jesus sagt im Evangelium, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und Paulus sagt später im Philipper 3, Christus ergreifen konnte ich nur, weil ich von Christus ergriffen worden bin. Jesus kehrt also nun bei Zachäus ein, bei einem Sünder, und setzt sich mit dem an einen Tisch. Und das löst nun heftigsten Widerspruch bei vielen aus. Sie murren. Wie kann er nur? Weiß er denn nicht, wen er da vor sich hat? Wer das ist? Was der alles auf dem Kerbholz hat? Aber die Murrenden, die haben überhaupt noch nicht verstanden, wozu Jesus gekommen ist. Dass seine Sendung den Verlorenen gilt. Es fällt übrigens auf, dass der Herr Jesus kein einziges Wort der Zurechtweisung an Zachäus gerichtet hat. Er liest ihm nicht die Leviten. Es wird überhaupt nicht gesagt, was zwischen Jesus und Zachäus gesprochen worden ist. Unsere Neugier wird nicht befriedigt, nein. Nein, was in der Stunde der Bekehrung ausgesprochen, was da gebeichtet wird im seelsorgerlichen Gespräch, das bleibt seelsorgerliches Geheimnis, das bleibt unter vier Augen. Aber in Jesu Gegenwart dürfen wir auspacken. Da dürfen wir unsere Herzen ausschütten und alle Masken fallen lassen. Alle Selbstgerechtigkeit. Und wer ehrlich ist und auspackt, und das hat Zachäus sicher getan, der erfährt, heute ist diesem Hause, heute ist diesem Menschen Heil widerfahren, Rettung aus aller Verlorenheit. Und dass diese Errettung, diese Umkehr keine Phrase bei Zachäus war, sondern echt, das beschreibt Lukas sehr eindrucksvoll. Man erkennt ja diesen Zachäus gar nicht mehr wieder. Er gibt zu, ich bin ein Betrüger. Wo ich jemanden betrogen habe, hat er ja gesagt. Also, ich bin ein Betrüger. Ach, wir erinnern uns, wer da heute so Steuern hinterzieht, was sagt er? Ich habe da einen schweren Fehler gemacht. Ein Fehler, ich habe da ein paar Zahlen vielleicht falsch addiert oder geschrieben. Ich habe da einen schweren Fehler gemacht. Aber Betrug? Vom Betrug keine Rede. Zachäus gibt zu, ich bin ein Betrüger. Und er zahlt in vierfacher Höhe zurück, was er zu viel vereinnahmt hat. Natürlich kann er gar nicht mehr alle erreichen, die er damals betrogen hat. Aber lieber zu viel als zu wenig. Und darüber hinaus gibt er die Hälfte seines ganzen Vermögens den Armen. Und das geht alles weit über das hinaus, was das Gesetz forderte. Sonst hört ja beim Geld die Freundschaft auf. Aber hier sehen wir, die Umkehr vollzieht sich genau an dem Punkt, der bei ihm bisher der kritischste Punkt war, bei den Finanzen. Seht, so sieht rechtschaffene Frucht der Buße aus. Er ist frei vom Geld und seiner Macht. Sein Leben hat durch Jesus eine neue Richtung, einen neuen Wert bekommen. wo wir die Umkehr zu vollziehen haben, das macht der Geist Gottes uns deutlich, wenn wir ihn darum bitten. Das Besondere an dieser Geschichte aber ist, dass man das alles, was hier an Wiedergutmachung geschieht, nicht tun muss, um gerettet zu werden, sondern umgekehrt. Wenn man gerettet ist durch Jesus, wenn man umgekehrt ist, Jesus das Leben geöffnet hat, dann schafft er diese Veränderung. Gottes Geist macht uns zu neuen Menschen. Was ist denn nun aus Zachäus geworden? Jesus sagt nicht, nun häng deinen alten Beruf an den Nagel, denn die Versuchung ist viel zu groß, wieder rückfällig zu werden. Nein, im Gegenteil. Er soll sich gerade am alten Platz unter den alten Kollegen als der Neugewordene bewähren. Und meine Lieben, das ist ja bei uns nicht anders. Wir werden ja nicht auf eine Insel der Seligen versetzt. Die äußeren Verhältnisse ändern sich nach einer Bekehrung kaum. Und dort, wo wir nun früher waren, da müssen wir uns bewähren. Aber wir haben nun in der Gemeinde unter den Schwestern und Brüdern Menschen an unserer Seite, die uns in unserem Kampf des Glaubens unterstützen und liebend und betend uns helfen. Der Herr Jesus sagt von Zachäus, auch er ist Abrahams Sohn. Das heißt, auch er gehört zum Volke Gottes, obwohl die Frommen ihn ja ausgegrenzt haben. Und Abraham ist ja der Vater des Glaubens. Und so haben wir in der glaubenden Gemeinde die Gemeinschaft, die uns trägt und im geistlichen Leben fördert, wo man sich gegenseitig ermutigt, den Auftrag Jesu zu erfüllen, nämlich Verlorene zu suchen, damit sie neue Menschen werden. Und was Gott mit und durch einen neugeworbenen Menschen bewirken kann, der sich durch den Geist Gottes hat verändern lassen, dazu ein geschichtliches Beispiel. Der norwegische Journalist Fredrik Ramm, der 1926 zusammen mit dem Polarforscher Amundsen zum ersten Mal den Nordpol überflog und der ganzen Welt Reportage gegeben hatte, der wurde von der Botschaft Jesu erfasst und ein neuer Mensch. Seine Freunde staunten, wie auf einmal die ganze Atmosphäre in seiner Familie aufrichtiger, herzlicher, freudiger wurde. Aber eine Sache machte Ramm schweren Kummer. In dem Streit zwischen Dänemark und Norwegen über das Anrecht auf Grönland hatte er einst mit allen Mitteln die Feindschaft gegen Dänemark geschürt. Und was tat er nun? Er reiste nach Dänemark und hat vor einer großen Versammlung von Dänen öffentlich um Verzeihung für seinen Feldzug des Hasses gebeten. Als er am Schluss aufforderte, die dänische Nationalhymne zu singen, da sprangen die dänischen Zuhörer auf und sangen spontan die norwegische Nationalhymne. Und das Verhältnis zwischen Dänemark und Norwegen war entgiftet. Fredrik Ramm war Christ geworden und darum konnte Gott durch ihn so handeln. Und wir haben ja weitere Beispiele, wie Menschen, denen man viel Unrecht getan hat, durch Vergebung ganz neue Wege geöffnet hat. Ich denke an Corrie ten Boom, jener Holländerin, die ja auch denen verziehen hat, die eigentlich sie hätten um Verzeihung bitten müssen. Nur veränderte Menschen können Veränderung in dieser Welt schaffen. Und bei Welt, da wollen wir nicht an Syrien und andere Konflikte denken. Da können wir nur beten, dass da unsere Politiker Weisheit haben, Gerechtigkeit üben und walten zu lassen, auch in Ägypten wieder neu. Nein, bei Welt denken wir vor allem an unsere kleine Welt, unsere Umwelt, denn dort muss es anfangen, da muss es sichtbar werden, dass wir andere Menschen geworden sind, dass Jesus uns verändert hat in unserer Ehe, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, unter uns in der Gemeinde. Da muss es spürbar sein. Jesus ist bei uns eingekehrt und er hat uns errettet, hat uns zu neuen Menschen gemacht. Möchten wir alle Menschen sein, die Jesus heute wieder ganz neu so in ihr Leben aufnehmen und wirken lassen. Amen.